Wir sind in Woche 3 einer vierwöchigen Serie. Zu welchem Thema? Gebet, so sieht's aus. Wir haben den Auftakt gemacht mit Gebet, reden zu Gott, und da haben wir so eine Definition zugrunde gelegt, die uns diese ganze Serie hindurch begleitet. Gebet ist nicht einfach nur vor sich hin brabbeln. Gebet ist nicht, wenn man irgendwie nicht gelernt hat und trotzdem eine Eins schreiben will. Gebet ist nicht, wenn man irgendwie so von jemandem an die Vorfahrt genommen wird und man nicht anders kann, als ihm jetzt irgendwie was zuzuwünschen. Gebet ist Kommunikation, aber nicht nur Kommunikation, sondern auch Gemeinschaft mit Gott. Bei Gebet geht es um Beziehung, es geht um Nähe, es geht um das Wachsen einer lebendigen Beziehung zu Gott. Dadurch, dass wir mit ihm reden, dadurch, dass wir mit ihm Zeit verbringen. Und beim ersten Thema, Reden zu Gott oder Sprechen zu Gott, da war der Hauptgedanke, dass wir mit Hilfe von vorformulierten Gebeten zu ihm kommen, ihm die Dinge mitteilen, die gar nicht aus unseren eigenen Worten entstanden sind, sondern die wir im besten Fall in der Bibel gelesen haben. Die Psalmen, das Gebetsbuch der Bibel, wir haben heute Morgen ein Gebet daraus schon gehört. Oder das Vaterunser, das wir uns näher angeschaut haben. Also es ging darum, dass so wie es kleine Kinder lernen, zu sprechen und Dinge zu tun, wie machen sie das? Sie lernen es, indem sie nachplappern. So haben wir gelernt, sag Papa, sag Mama, sag Vater unser im Himmel. Das war der Gedanke von Sprechen zu Gott. Letztes Mal haben wir gesagt, reden mit Gott. Es geht schon um diesen Dialog. Es geht eben nicht nur darum, dass wir Dinge, die vorher formuliert waren, auswendig lernen und aufsagen, sondern es geht darum, dass wir unser eigenes Herz Gott mitteilen. Was auch immer in unserem Herzen ist. Und da haben wir so drei Hauptthemenbereiche angesprochen. Es ging um Dankbarkeit. Dass wir Gott die Dinge sagen, für die wir ihm von Herzen dankbar sind. Es ging aber auch um Klage. Um die Dinge, die uns so richtig auf den Zeiger gehen. Und ich glaube, die gibt es auch in deinem Leben. Dinge, die dich ärgern, die dich irritieren, die dich stören, die dich unglücklich machen, die dich unzufrieden machen. Gott unsere Klage zu bringen. Und zu guter Letzt ging es auch um unsere Fürbitte und um unsere Bitten für unser eigenes Leben, aber eben auch die Fürbitte für das Leben von anderen Menschen. Ich hoffe, dein Gebetsleben, deine Kommunikation mit Gott, deine Gemeinschaft mit ihm war stark in der letzten Woche. Du konntest darin wachsen. Und ich habe vorhin gefragt, machen wir die kurze Version oder die lange Version? Ihr konntet euch nicht entscheiden, also machen wir die mittellange Version. Und deswegen möchte ich euch die Gelegenheit geben, in kleinen Gruppen kurz darüber zu sprechen. Wir machen Dreiergruppen. Dreiergruppen. Einfach drei Leute, einfach wo ihr seid, kurz zusammen drehen und miteinander drüber sprechen. Wie ging es euch? Auch wenn ihr letzte Woche nicht dabei wart, es ist eine Sache, die ist ganz leicht. Ihr könnt darüber sprechen, wie geht es mir damit, Gott Dank zu sagen. Wie fällt es mir leicht oder schwer, Gott meine Klagen zu bringen? Und wie leicht oder schwer fällt es mir, ihm meine Bitten und meine Fürbitten zu bringen? Ihr habt einen kleinen Moment. Die zweite Frage sage ich euch dann, weil sonst vergesst ihr sie wieder. Könnt ihr einfach mal starten? Dreiergruppen. Jetzt. Ihr könnt, falls ihr nicht mehr wisst, wie es weitergeht, dann könnt ihr euch noch kurz darüber austauschen. Wo habe ich schon eine Gebetserhörung erlebt? Wo habe ich gehört, dass Gott auf ein Gebet von mir geantwortet und reagiert hat? Und ihr könnt auch darüber sprechen, wo habe ich erlebt, dass Gott nicht reagiert hat? Und was hat es mit mir gemacht? Auch darüber nochmal 2 Minuten. Okay, ihr Lieben, ich hoffe, dass durch den Austausch eure Gedanken jetzt schon mal so in Richtung Gebet fokussiert sind. Ich weiß, es ist immer so der Moment, wenn man die Leute erstmal bittet, miteinander zu reden, dann muss man am Anfang ein bisschen anschieben. Und wenn man sie wieder bittet, aufzuhören, miteinander zu reden, dann muss man auch ein bisschen Geduld mitbringen. Aber ich möchte euch eins bitten. hört nicht auf, miteinander zu reden, sondern verschiebt es einfach. Also hört jetzt auf und nachher beim Kaffee habt ihr noch Gelegenheit, alles, was ihr jetzt so angesprochen habt und wo ihr sagt, boah, das will ich noch mal wissen, was der oder die für eine Gebetserhörung erlebt hat, dann fragt doch einfach nach dem Gottesdienst noch mal genauer nach. Nach dem Gottesdienst. Nach dem Gottesdienst, fragt nochmal nach. Genau. Also ich glaube, wer hat diese Frau hier vorne schon mal gesehen? Wisst ihr, wer das ist? Mutter Teresa. Mutter Teresa hat eines ihrer seltenen TV-Interviews gegeben, kurz vor ihrem Tod. Und der Journalist fragte sie, Mutter Teresa, wenn Sie zu Gott beten, was sagen Sie dann? Und ihre Antwort war, ihr könnt sie lesen, ich sage gar nichts. Ich höre zu. Und dann hat sie noch was gesagt, das habe ich nicht hier hingeschrieben. Sie hat noch gesagt, und wenn Sie das nicht verstehen, dann kann ich es Ihnen auch nicht erklären. Ich finde es ein Zitat, das uns sehr, sehr nahe bringt zu dem, was unser Thema von heute ist. Wir haben erst gesagt, sprechen zu Gott, dann reden mit Gott. Und heute geht es um Hören auf Gott. Wir wollen hören, was Gott uns zu sagen hat. Und Mutter Teresa hat mit dieser Aussage eine Dimension des Gebets angesprochen, die viele Christen leider nie erreichen. Aber wenn man das einmal erlebt hat, dann beginnt eine ganz neue Qualität im Leben mit Gott, in der Beziehung mit Gott. Nachdem wir gelernt haben, mit unserem Dank, unseren Klagen, unseren Bitten zu Gott zu kommen und ihm diese mitzuteilen, da ist der nächste Schritt, Gott zuzuhören, ganz fokussiert seine Stimme zu hören. Und wenn wir diese Formulierung hören, seine Stimme zu hören, dann wirft das ja schon mal Fragen auf. Was genau meinst du denn mit der Stimme Gottes? In manchen weckt es vielleicht auch so ein gewisses Unwohlsein, eine Unsicherheit. Wisst ihr, ich kenne auch die Leute, da, wenn du mit denen im Gespräch bist, dann heißt es wirklich jedes zweite Wort, und hat Gott mir dies gesagt, dann hat Gott mir das gesagt, und hat Gott mir jenes gesagt, und hat Gott mir selbiges gesagt. Denke ich, okay. Der redet scheinbar nur zu dir. Der redet zu sonst niemandem. Aber ich glaube auch, dass wir doch alle als seine Nachfolger diesen Wunsch haben, die Sehnsucht haben, Gottes Stimme zu hören. Es ist eine Sehnsucht, die der Heilige Geist in jeden Nachfolger Jesu hineinlegt. Und deswegen ist es eine der wichtigsten Aufgaben eines Nachfolger Jesu, zu lernen, die Stimme Gottes zu hören. Wie komme ich darauf? Das ist nur so meine persönliche Meinung oder Idee. Wir schlagen gerne unsere Bibeln auf und lesen, was Jesus in Johannes Kapitel 10 lehrt. Wenn wir Johannes 10 sind, dann wissen es die Bibelfesten unter uns schon, worum es da geht. Andere vielleicht nicht. Ich gebe euch kurz den Kontext. In diesem ganzen Kapitel vergleicht Jesus sich selbst mit einem guten Hirten. Jesus sagt, ich bin ein guter Hirte und ich gehe meinen Schafen voraus. Und er sagt, meine Schafe, wer sind dann seine Schafe? Das sind seine Nachfolger. Sie hören seine Stimme, sie kennen seine Stimme. Das steht für, sie vertrauen seiner Stimme und deswegen folgen sie ihm nach. Also das ist dieser ganze Kontext. Jesus ist der gute Hirte und wir als seine Nachfolger sind seine Schafe, die ihm folgen. Lesen wir Johannes 10, Vers 2. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, ich finde es so schön, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Also offensichtlich geht er nicht schweigend vor ihnen her, sondern er kommuniziert mit ihnen. Er spricht mit ihnen, vielleicht singt er sogar. Ja, das hat ja auch was mit Stimme zu tun. Und sie folgen seinem Singsang. Ich weiß es nicht, aber sie kennen seine Stimme und sie folgen ihm. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Jesus sagt hier, dass alle, die wirklich seine Schafe sind, also alle, die im Bild gesprochen seine Nachfolger sind, dass sie seine Stimme kennen und seiner Stimme folgen. Also für Jesus geht es bei Jüngerschaft nicht nur um Dogmatik. Es geht ihm nicht nur um das Einhalten und Befolgen von Regeln. Es geht ihm um eine interaktive, dynamische und lebendige Beziehung. Wenn wir in ein anderes Evangelium gehen, ins Lukas-Evangelium, dort auch Kapitel 10, dann lesen wir von einer Nachfolgerin Jesu. Es war Maria und dort heißt es, sie lag zu den Füßen Jesu und hörte, was er sagte. Einem Rabbi zu Füßen sitzen war im ersten Jahrhundert ein Bild für Jüngerschaft. Was hat Maria zu den Füßen Jesu gemacht? Einfach nur zugehört. Ihr Lieben, ein Jünger, ein Nachfolger Jesu sitzt regelmäßig zu den Füßen Jesu und hört ihm zu. Und diese Idee von Gebet als ein Hören auf Gott, das ist ja nicht etwas, was Jesus hier in Johannes 10 erfunden hat. Es ist ein ganz zentrales Thema, das wir überall in der Bibel finden können. Wir haben die letzten beiden Sonntage über das Vater Unser gesprochen, weil es das zentrale Gebet im Neuen Testament ist. Warum ist es das zentrale Gebet? Weil Jesus selbst es uns gelehrt hat. Aber es gibt ein noch viel älteres Gebet. Ein Gebet, mit dem Jesus selbst aufgewachsen ist. Ein Gebet, das Jesus selbst dreimal am Tag gebetet hat, weil es über Jahrtausende lang das zentrale Gebet des jüdischen Volkes war. Dieses Gebet, das haben sie auf kleine Stücke Pergament geschrieben. Das haben sie in so Lederkapseln eingefaltet. Das haben sie sich um die Arme gebunden mit Gebetsriemen. Das haben sie sich um die Stirn gebunden, damit es nie von ihnen weichen sollte. Es stand auf den Schildern, die an der Eingangstür zu ihren Häusern befestigt waren. Und dieses Gebet, das finden wir im 5. Mose, Kapitel 6. Es heißt das Schema. Und Schema ist das hebräische Wort für das erste Wort, das in diesem Gebet steht. Das beginnt nämlich mit Höre Israel. Schema Israel. 5. Mose 6, Vers 4. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dieses Wort Schema, was hier übersetzt ist mit höre, das ist eigentlich gar nicht so leicht zu übersetzen, weil höre ist nur ein Teil der Bedeutung. Der zweite Teil der Bedeutung ist gehorche. Also du kannst es dir so vorstellen, wie wenn ein Vater oder eine Mutter zu seinem Kind sagt, hör mir zu. Damit meint der Vater oder die Mutter ja nicht in erster Linie, jetzt mach mal deine Ohren auf und nimm die Schallwellen auf, die aus meinem Mund in dein Trommelfell schlagen. Also es geht nicht um das akustische Zuhören, sondern sie meinen damit, tue, was ich dir sage. Und so ist es wie ein Vater, so ist Gott wie ein Vater, der zu seinen Kindern sagt, hört mir zu und seid gehorsam und es wird euch gut gehen. Und dieses Schema, es wurde zum Zentrum des jüdischen Gebets für ein ganzes Millennium. Und vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr die Bibel kennt, Jesus selbst, als er im Neuen Testament nach dem wichtigsten Gebot der Bibel gefragt wird, er zitiert das Schema Israel. Für Jesus ist Zuhören und Gehorsam sein das Wichtigste im geistlichen Leben. Jetzt ist es ja so, dass in unserer Zeit die Menschen so eine gewisse Abneigung haben gegenüber dem Wort Gehorsam. Das geht ja so gegen die Verwirkliche-dich-selbst-Kultur. Das ist eigentlich keine Kultur, das ist schon fast ein Dogma in unserer Gesellschaft. Du bist ja selbst der Nächste. Hör auf dich, achte auf deine Bedürfnisse. Tu, was dir gut tut. Boah, ich bin ganz bei mir selbst. Kennt ihr solche Formulierungen? Wisst ihr, das sind Formulierungen, interessanterweise nicht aus der Bibel. Könnte man erst mal meinen, ja, die klingen so gut. Aber da geht es um mich, da stehe ich im Zentrum. Es geht um das, was mir gut tut. Aber weißt du, ein Nachfolger Jesu ist jemand, das haben wir gerade hier gelesen in Johannes 10, der seine Stimme sucht und sie kennt und der ihr gehorsam ist. Die letzten Worte Jesu und seine Jünger, die kennen auch viele von uns aus Matthäus 28. Da heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, and here it comes, alles zu befolgen oder allem gehorsam zu sein, was ich euch geboten habe. Okay, das Lernen, die Stimme Jesu zu hören, ist eine der größten Aufgaben meines Nachfolgers. Und lernen, seine Gebote und seine Worte zu befolgen, ist eine noch größere Aufgabe. Und damit wir das überhaupt tun, möchte ich uns eins deutlich machen. Wir müssen eins verstehen. Gehorsam ist kein Hindernis auf unserem Weg zu einem glücklichen Leben. Okay? Es ist nicht so, da drüben bei dem schönen Garten ist das glückliche Leben. Und ich will jetzt da rüberlaufen und zwischendrin, da türmt sich ein Hindernis auf und da steht in großen Buchstaben drauf, Gehorsam. Und deswegen kann ich da nicht hin zu meinem Lebensglück. Gehorsam ist nicht das Hindernis, Gehorsam ist der Weg. Gehorsam ist der Weg zu einem glücklichen Leben. Ihr Lieben, bis wir dem wirklich vertrauen können, dass Gottes größter Wunsch für jeden von uns vollkommene Freude ist. Wenn wir das nicht glauben, wenn wir nicht von tiefstem Herzen überzeugt sind, dass er das Beste für uns will, dann werden wir auch gar nicht erst versuchen, seine Stimme zu hören. Weil er könnte ja irgendetwas sagen, was wir gar nicht hören wollen. Er könnte doch unseren eigenen Plänen zu einem glücklichen Leben im Wege stehen. Ich weiß von Menschen, die gehen in keinen Missionsgottesdienst. Weißt du, warum nicht? Aus lauter Angst, Gott könnte sagen, ich berufe dich zum Missionar nach Afrika. Und noch schlimmer wäre, ich berufe dich zum Missionar nach Grönland. Da ist nämlich kalt. Ja? Und dann sagen sie, na, ich gehe da gar nicht erst hin. Ich habe Angst davor, ich will das nicht. Ich will hier bleiben, ich will meine Sicherheit, ich will mein Leben, ich will all das umsetzen, was ich mir vorbereitet habe. Und dabei vergessen sie, dass wir als seine Nachfolger erst dann wirklich glücklich sind, wenn wir in seinen Werken, die er für uns vorbereitet hat, wandeln. Viele versuchen auch nur dann Gottes Stimme zu hören, wenn sie eine große Entscheidung zu treffen haben. Und sie haben letzten Endes Angst davor, eine falsche Entscheidung zu treffen und dann die Konsequenzen tragen zu müssen. Also oft ist es weniger ein Versuch zu hören und zu gehorchen, als vielmehr eine Art Wahrsagung oder Magie, um das Leid einer falschen Entscheidung zu umgehen. Aber wenn wir uns hinsetzen, um Jesus zuzuhören, wenn wir zu seinen Füßen sitzen und ihm zuhören, dann suchen wir keine geistlichen Glückskekse. Wir suchen kein göttliches Horoskop, das uns den Weg in die Zukunft weist. Unser Ziel, wenn wir zu seinen Füßen sitzen, ist es, unserem Hirten zu folgen, egal wo er uns hinführt. Sogar dann, wenn es wie bei Jesus selbst zum Leid führt und nicht vom Leid weg. Höre und gehorche. Da ist doch die große Frage, ja, das will ich ja, aber wie? Wie kann ich hören? Wie höre ich die Stimme Gottes? Er hat keinen Körper, er hat keine Stimmbänder, die Klangwellen hervorbringen. Und es gibt auch keine eindeutige Formel, die für alle Menschen gleichermaßen zutrifft, wie wir seine Stimme hören können. Gott kommt zu jedem von uns im Rahmen unseres eigenen Lebens, unserer eigenen Persönlichkeit, unserer eigenen Biografie, unseres Lebensabschnitts, in dem wir gerade stehen, Und diese Dinge, sie sind bei uns allen unterschiedlich. Jeder von uns hat eine andere Persönlichkeit, steckt in einer anderen Lebensphase, hat eine andere Biografie. Und jetzt erwartet ihr allen Ernstes von mir, dass ich euch allen sage, wie Gott zu uns spricht? Eigentlich schon, gell? Eigentlich schon. Okay. Ich will es mal versuchen. Ich will euch 6 Arten vorstellen, wie Gott spricht. Am wichtigsten und vor allem anderen ist Jesus. Der Schreiber des Hebräerbriefes, er sagt in Hebräer 1, viele Male und auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, wann hat der Hebräerbriefschreiber das geschrieben? Ungefähr, ganz grob überschlagen. Ganz grob 2000 Jahre. Jetzt aber, am Ende der Zeit. Also Zeit ist ein sehr dehnbarer Begriff, okay? Also wenn vor 2000 Jahren das Ende der Zeit angefangen hat, dann sind wir heute alle Zeugen dafür, es hat noch nicht aufgehört. Aber wenn es damals schon das Ende der Zeit war, dann ist es heute noch mehr das Ende der Zeit, oder? Also jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Der Sohn ist der von Gott bestimmte Erbe aller Dinge. Durch ihn hat Gott die ganze Welt erschaffen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Ihr Lieben, an ganz vielen Stellen im Neuen Testament wird Jesus das Wort genannt. Ja, wenn wir als Christen heute vom Wort sprechen, besonders die Brüder unter uns, ja, das Wort, dann meinen wir natürlich die Bibel. Aber wenn du von diesem Begriff das Wort in der Bibel selber liest, dann ist damit nicht die Bibel gemeint, sondern Jesus. Jesus ist das Wort und die gute Nachricht von seinem Königreich. Und Gottes Stimme zu hören, es beginnt und endet mit Jesus, mit dem Wort. Und alle anderen Kanäle, die wir uns jetzt auch gleich anschauen werden, durch die Gott spricht, sie kommen von Jesus und sie weisen zurück auf Jesus. Das ist die Grundlage. Und mit dieser Grundlage im Hinterkopf wollen wir uns diese Kanäle anschauen. Gott, er spricht durch die Bibel. Manche Teile der Bibel sind eine schriftliche Aufzeichnung von Gottes hörbarer Stimme. Was fällt euch da ein, wo Gott gesprochen hat und die Bibel hat es aufgeschrieben? Die 10 Gebote zum Beispiel. Oder bei der Taufe Jesu. Da hören die Menschen alle die Stimme Gottes aus dem Himmel. Und es wird aufgeschrieben, damit wir es heute auch noch lesen können. Oder ich denke auch zum Beispiel an die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Ja, hier hat Gott durch Jesus gesprochen zu all den Menschen. Und diese Worte, sie sind aufgeschrieben. Es sind Gottes Worte an uns. Aber der Großteil der Bibel sind Gottes Worte durch die Gedanken menschlicher Autoren. Okay? Und trotzdem ist das Lesen der ganzen Bibel eine Form, Gott zu hören und ihm zu gehorchen. In 2. Timotheus 3 lesen wir diese wichtigen Verse. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung, in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Ihr Lieben, die Heilige Schrift ist kein Geschichtsbuch. Die Heilige Schrift ist auch kein Biobuch. Das probieren manche aus ihr zu machen. Oder so ein Geologiebuch über die Entstehung der Welt. Die Heilige Schrift ist keine windige Geschichte, sie ist keine antike Chronik. Sie ist das lebendige Wort, das Gott jetzt und für alle Zeit seinem Volk schenkt. Es ist die ewig andauernde Ansprache Gottes an uns. Und es gibt viele Wege, sich der Bibel zu nähern. Und ich möchte uns heute einen ein bisschen näher bringen, der so gar nichts mit unserer Tradition zu tun hat. Seid ihr bereit, für ein bisschen aus der Box zu gehen? Nichts mit unserer Tradition. Diese Art, die Bibel zu lesen, ist besonders hilfreich, Gottes Stimme zu hören. Vor langer Zeit, in einem unbekannten Land, haben Mönche diesen Zugang entdeckt. Und sie nannten diesen Zugang die Lectio Divina. Lectio Divina ist ein lateinischer Ausdruck, der so viel bedeutet wie geistliches Lesen. Ich will es euch kurz erklären. Beim geistlichen Lesen, bei der Lectio Divina, da geht es darum, dass du einen Bibeltext, einen nicht zu langen bitte, sonst wird es schwierig, einen Bibeltext, ein paar Verse, einen Abschnitt, vielleicht auch nur einen Vers, du nimmst diesen Vers und du liest ihn wieder und wieder. Und du bittest Gott, durch diesen Vers oder durch diesen Abschnitt zu dir zu sprechen. Durch ein bestimmtes Wort in diesem Vers oder einen Satz oder eine Idee. Du kannst es dir vorstellen, als würde der Heilige Geist einen Textmarker nehmen und etwas für dich anstreichen. Und es ist wie so ein Wort, das dir wichtig wird, das dir bedeutend wird. Und du sagst, ja, dieses Wort, es spricht in mein Leben und in meine Situation. Das ist anders als Bibelstudium. Das ist anders. Beim Bibelstudium, da fragen wir, was hat denn dieser Text in seinem ursprünglichen Kontext bedeutet? Und wir fragen, was bedeutet er für mich heute? Wie können wir diesen Text in unserem Kontext anwenden? Und bei der Lectio Divina lautet die Frage, wie spricht Gott zu mir persönlich durch diesen Text? Dabei müssen wir schon vorsichtig sein, dass wir die Bibel nicht manipulieren oder dem Feind nicht erlauben, die Bibel zu manipulieren. Der Feind hat es versucht bei der Versuchung Jesu in der Wüste. Wisst ihr, wir fragen bei der Lectio Divina nicht nach einer neuen Bedeutung. Wir fragen nicht nach einer neuen Offenbarung, sondern wir fragen, welcher Aspekt der ursprünglichen Bedeutung betrifft mich und mein Leben und meine Umstände jetzt, hier und heute. Und diese Art des Bibellesens ist für viele Nachfolger durch die Jahrhunderte hinweg wie so ein Lautsprecher der Stimme Gottes für ihr Leben geworden. Umstände. Wie spricht Gott? Gerade in der christlichen Welt gibt es zu diesem Thema, Gott spricht durch Umstände, sehr, sehr viele unterschiedliche Meinungen. Manche Nachfolger Jesu, die betonen besonders die Souveränität Gottes und seine Herrschaft über alle Lebensereignisse. Andere wiederum, sie geben dem freien Willen des Menschen und vielleicht sogar dem freien Willen der Dämonen mehr Raum. Aber im Grunde genommen stimmen alle Nachfolger Jesu darin überein, dass zumindest durch einige der Umstände unseres Lebens die Stimme unseres guten Hirten zu uns dringt, um uns zu führen und zu leiten. Durch Möglichkeiten, durch offene und geschlossene Türen, durch Beschränkungen, durch Gaben, durch Beziehungen, durch die Umstände, in denen wir uns wiederfinden. Gott ist ganz oft mitten in unseren Umständen und ruft uns mit seiner Stimme vorwärts zu gehen. Die amerikanische Schriftstellerin Paula Darcy, sie hat gesagt, Gott kommt zu uns, verkleidet als unser Leben. Ein Schlüssel dazu, Gottes Stimme zu hören, ist mehr und mehr zu erkennen, wie Gott durch die Ereignisse unseres Lebens zu uns spricht. Als Viertes spricht Gott zu uns durch unsere eigenen Wünsche und Sehnsüchte. Es gilt für uns, die Wünsche unseres Herzens gründlich, aber auch kritisch zu erforschen. Und ich habe es vorhin schon gesagt, die weltliche Gesellschaft, sie sagt uns immer wieder, höre auf deine Bedürfnisse, tu, was dein Herz dir sagt, du musst dich selbst lieben, wenn du das tust, dann wirst du glücklich. Puh, ich weiß nicht. Ich glaube, im besten Fall, wirklich im allerbesten Fall, ist das nur die halbe Wahrheit. Die biblischen Autoren, sie haben einen viel, viel anspruchsvolleren Blick auf die menschlichen Sehnsüchte. Sie sagen uns, dass das menschliche Herz sehr komplex ist. Könnt ihr das bestätigen? Also mein Herz ist echt komplex. Puh. Was da gleichzeitig drin ist manchmal. Fragst dich, wie kommt es da überhaupt noch rein? Gleichzeitig. Du wirst manchmal verrückt. Es ist voller Schönheit und Hässlichkeit. Es ist voller Licht und Schatten. Manche unserer Sehnsüchte, die würden uns ungeprüft direkt in den Ruin stürzen, oder? Auf der anderen Seite gibt es aber auch Wünsche, die Gott in unser Herz gepflanzt hat. Manche unserer Sehnsüchte sind Wünsche Gottes, die er durch unsere Sehnsüchte ausdrückt. Und dann ist doch die große Frage, wie um alles in der Welt kann ich unterscheiden? Wie kann ich wissen, was ist jetzt meine eigene Sehnsucht und was ist eine Sehnsucht von Gott? Ich glaube, das können und müssen wir anhand der Bibel prüfen. Ich habe mal ein Beispiel. Die Frau meines Nachbarn, die ist so wunderschön und Gott hat diese Sehnsucht in mein Herz gelegt. Nope. Die hat nicht Gott da reingelegt. Manche Sachen sind einfach klar. Ja, da muss man gar nicht irgendwie drüber reden, weil wir haben sein Wort. Und er wird niemals, listen carefully, er wird niemals eine Sehnsucht in dein Herz legen, die im Widerspruch steht zu seinem Wort. Und das können wir nicht kapieren. Wir glauben immer, ich bin die Ausnahme. Oder? Also grundsätzlich macht Gott es so, aber bei mir macht er es irgendwie anders. I don't know why. Ja, und es hat eigentlich zu 95%, ich bin Pastor, ich nenne keine Namen, hat es irgendwas mit Liebe zu tun. Wo die Liebe hinfällt, bla bla bla. Ja, ja, aber die kommt nicht von da oben. Die kommt von eher weiter unten. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Also sie kommt nicht von Gott. Wisst ihr, warum mal unser Herz von der Sünde infiziert ist, müssen wir deswegen so genau hinschauen. Wenn wir die eigenen Sehnsüchte als Reden Gottes in unserem Leben identifizieren wollen, und das sollen wir, dann müssen wir viel mit ihm im Austausch sein. Wir müssen besonders gut zuhören. Wir müssen sein Wort darüber studieren. Wir müssen diesen Fragen nachgehen. Ich würde beim Reden Gottes durch innere Wünsche und Sehnsüchte auch immer dazu raten, das mit einem reifen Christen deines Vertrauens zu besprechen. Habt ihr das verstanden? Geh zu jemandem, von dem du weißt, boah, der ist eng mit Gott unterwegs. Der kennt Jesus, der liebt Jesus, der dient Jesus. Und sag, hey, ich weiß es nicht, könnte das Gottes Stimme sein in meinem Herzen? Manchmal hilft uns der Blick von außen, weil der eigene Blick etwas vernebelt ist. Und dann hilft dieser ungetrübte Blick von außen bei der Beurteilung. Also wenn du eine innere Sehnsucht spürst nach einer Veränderung, nach einem neuen Schritt in deinem Leben, dann hör genau hin, ob Gott hier mit seiner Stimme am Werk ist. Jetzt kommt endlich mal wieder was aus unserer Tradition, oder? Fünfte, prophetisch. Wo sind die Pfingstler? Come on! Habe ich noch welche? Sind sie schon alle weg? Nein, er redet prophetisch. Prophetie ist nicht in erster Linie die Vorhersage der Zukunft oder das Erklären von Gerichten. Weißt du, wie Paulus Prophetie beschreibt? 1. Korinther 14. Wer aber prophetisch redet, der redet zu wem? Der redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Wer prophetisch redet, der redet zu Menschen. Wenn wir prophetisch reden, dann dient das der Erbauung, der Ermahnung, der Tröstung von Menschen. Als pfingstlich-charismatische Christen, da glauben wir doch an die Gaben des Heiligen Geistes. Amen? Amen? Glauben wir das? So ein bisschen? Haben wir mal früher? Ja, wir glauben das doch. Das ist auch unsere Identität. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir wieder neu lernen, Gottes Stimme auch für andere Menschen hören zu können. Wisst ihr, wir müssen kein Orakel werden, aber wir können Menschen durch ein Reden Gottes ermutigen, den nächsten Schritt zu gehen. Wenn du mit einem Menschen betest, machst du das manchmal? Also wenn du mit einem Menschen betest, ich meine jetzt nicht du alleine in deinem Zimmer und er 500 Kilometer weiter, sondern er neben dir oder sie, also du und der andere Mensch, für den du betest, dann möchte ich dich einladen, dass du doch, bevor du betest, erstmal sagst: Jesus, was hast du für mich, für diesen Menschen? Was kann ich diesem Menschen mitgeben von dir? Hast du für mich einen Gedanken? Hast du für mich einen Bibelvers? Hast du für mich vielleicht ein Bild oder einen ganzen Film? Irgendetwas, was ich diesem Menschen mitgeben kann. Öffne dein Herz vorher, deine Vorstellung Gott gegenüber, und warte, dass er so etwas in dich hineinlegt. Und dann kannst du dieses Wort oder Bild deinem Gebetspartner anbieten. Du musst es ihm nicht überstülpen. Du musst nicht sagen: Der Herr hat gesprochen und verdammt bist du, wenn du es nicht tust. Das kann man machen, würde ich aber überhaupt nicht empfehlen. Überhaupt nicht. Genau, das macht Angst. Biete es an. Biete es an als etwas, wo du sagst: Boah, ich hab einen Vers für dich. Darf ich dir den sagen? Ich hab ein Bild für dich gesehen, von dem ich glaube, dass Gott dir Mut zusprechen will. Willst du es hören? Ich habe noch nie einen gehört, der sagt: Nee, will ich nicht. Ey, die Menschen sind so neugierig. Du glaubst es nicht. Die wollen es unbedingt wissen. Ich bin zutiefst überzeugt vom Segen dieser Art des Gebets. Und weißt du, ohne diese Art des Gebets könnte ich mir so viele Dinge in meinem eigenen Leben überhaupt nicht erklären, in meiner eigenen Nachfolge. Weißt du, andere Christen, die brauchen vielleicht andere Worte, die sagen: Boah, als ich für dich gebetet habe, da hatte ich diesen Gedanken. Oder: ich glaube, ich sollte diesen Bibelvers sagen. Das sind andere Worte, aber gemeint ist das Gleiche. Ich glaube, dass Christen auch manchmal prophezeien, ohne es überhaupt zu merken. Wäre das nicht cool? Wenn wir einfach anfangen, übereinander prophetisch zu reden, Leute zu ermutigen und aufzuerbauen, ohne es überhaupt zu merken. Sie sagen dir, worüber sie gerade nachdenken, und während du zuhörst, da spürst du eine Tiefgründigkeit vom Heiligen Geist, und du weißt, das ist gerade Gottes Reden für dich, für dein Leben ganz persönlich. Gott spricht auch in Träumen zu uns. Lob und Dank. Wenn wir schlafen. Und in Visionen, das sind Tagträume. In der Bibel, sowohl im Alten Testament als auch im Neuen Testament, ist das eine der häufigsten Arten, wie Gott spricht. Und dann haben wir noch Hören im Gebet. Was meine ich damit? Ich meine damit das stille Warten auf Gott, um in dein Herz oder in deine Gedanken zu sprechen. Der Heilige Geist, wo lebt er? In dir. Er lebt doch in dir. Manchmal fragen sich die Menschen: Warum spricht Gott nicht mit einer hörbaren Stimme? Es gibt keine einzelne einfache Antwort, aber eine Antwort ist: Das braucht er gar nicht. Er hat direkten Zugang zu deinen Gedanken und zu deiner Vorstellung. Was ist denn Kommunikation überhaupt? Kommunikation, das sind so geleitete Gedanken. Wir können ein Experiment machen. Ich bitte euch, stellt euch mal einen Sonnenuntergang vor. Ein Sonnenuntergang. Wer sieht ihn schon? Das ist creepy, oder? Ich sag nur was und ihr denkt da dran. Das fühlt sich doch irgendwie gruselig an. Gott muss nicht mit einer hörbaren Stimme zu uns sprechen, weil er kann direkt zu unseren Gedanken reden, zu unseren Gefühlen reden. Er kann unsere Wünsche und Gedanken durch den Heiligen Geist lenken. Und dann ist es manchmal so, kenne ich auch aus meinem eigenen Leben, kennt bestimmt der eine oder andere auch, dann hat man so einen Gedanken. Ja? Dieser Gedanke ist in deinem Kopf. Und dann fragt man sich: Oh, war das jetzt von Gott? Oder war das von mir? Ich hatte diesen Gedanken im Kopf. Naja, wo soll er denn sonst sein? Ich meine, wo soll der Gedanke sonst hinkommen, außer in deinem Kopf? Gott kann ihn dir doch nur in den Kopf legen. Dort werden deine Gedanken geformt, Gefühle entstehen, Ideen werden geboren. Das ganze Leben findet doch im Grunde genommen in deinem Kopf statt. Und wie beim Prophetischen und wie bei unseren Sehnsüchten müssen einfach diese Gedanken geprüft werden. Wir müssen die Quelle bestimmen. Ich glaube, die meisten von uns werden wie Elia in 1. Könige 19 Gottes Stimme als ein stilles und sanftes Sausen hören und nicht ein lautes Schreien. Es gehört zu unseren wichtigsten Übungen für ein reiches Gebetsleben, dass wir lernen, unsere Gedanken und unseren Körper zur Ruhe zu bringen. Vor, mal nachdenken, etwas über 30 Jahren, schon lange her, gell? Da merkt man immer, wie alt man ist. Das erste Mal bin ich erschrocken, als ich das erste Mal sagte, boah, vor 10 Jahren, dann habe ich mich selber reden und dachte, was sagst du da? Jetzt sage ich vor 30 Jahren, was sage ich später, Roland? So ist es, gell? Also ungefähr vor 30 Jahren habe ich das erste Mal die Formulierung gehört von einem Werbefachmann, der sprach von der Reizüberflutung. Habt ihr schon mal gehört? Dieses Wort Reizüberflutung, das habe ich mir seitdem gemerkt. Das ist sowas von hängen geblieben in meinem Kopf und in meinen Gedanken. Und ich sage dir eins, wenn es vor 30 Jahren Reizüberflutung gab, weißt du, was es dann heute gibt? Ey, gibt es einen Reiz-Tsunami oder keine Ahnung, was es da in deinem Kopf gibt. Und das ist doch genau die Problematik, wenn es um diese Frage geht, wie spricht Gott? Hat Gott aufgehört zu reden? Der Lärm ist immer mehr geworden. Und der Lärm, der ist nicht nur außen, der Lärm ist hier drin, in meiner eigenen Birne. Hey, die gibt einfach keine Ruhe. Die dreht sich und dreht sich. Männer sagen ja manchmal, sie denken an nichts. Sage ich meiner Frau auch manchmal, sie ist heute nicht da, sagt ihr, dass es nicht stimmt. Und ich sage sie nicht. Nein, manchmal sagen wir, ich denke gerade an nichts, das ist meine Nix-Box. Aber ehrlich, gibt's das? Gar nichts? Also man kann sich entspannen, man kann mal abschalten, aber wirklich den Kopf ausschalten, komplett an gar nichts denken? Ich glaube, das ist schwer. Wenn du das kannst, gelobt sei dein Name, gebenedeit bist du. Und dann kannst du diese Momente, wo du in deiner Nichtsbox bist, weißt du, was du dann machst in Zukunft? Herr, rede. Es lenkt mich gerade nichts ab. Es lenkt mich gerade gar nichts ab. Rede zu mir. Sag mir, was du sagen willst. Sag mir, wo ich sonst immer beschäftigt bin, wo ich mich mit anderen Dingen umgebe, wo ich nicht zuhören kann. Ich will dir zuhören. Mein Punkt ist der, im Gebet lernen wir nicht nur zu und mit Gott zu sprechen, wir lernen es auch, auf ihn zu hören. Wir lernen es, seine Stimme zu hören und ihr zu gehorchen. Ich komme zum Schluss. Noch ein paar kurze Worte zum Thema Urteilsvermögen. All diese Wege, diese 6 Wege, wie Gott spricht, sie fordern von uns, die Fähigkeit zu unterscheiden. Es geht um die Fähigkeit, Ideen, Umstände, Gedanken, Gefühle zu sortieren und dann deutlich zu sehen, was ist meine eigene Vorstellung? Oder noch schlimmer, was ist mein Fleisch? Oder noch schlimmer, was ist meine sündige Natur? Oder manche finden noch schlimmer, was kommt vielleicht sogar vom Bösen? Was ist all dem Chaos meiner Gedanken, wo ist überall da drin Gottes leise Stimme? Er wird sich dir nicht aufdrängen. Wir wünschen uns so oft den Finger an der Wand, der das Rätsels Lösung da hinschreibt, was wir jetzt tun müssen. Keine Ahnung, den Namen einer Frau, den Namen eines Mannes, den Namen eines Ortes, den Namen eines Studiums, den Namen eines Berufs, den Namen von was auch immer. Irgendwas soll er da hinschreiben, klipp und klar, schwarz auf weiß, ich weiß es, da gehe ich hin. Aber so handelt er nicht. Und ohne die Fähigkeit zu unterscheiden, können wir komplett in die Irre gehen. Wir können unsere Gedanken für die Lügen der Welt, des Fleisches und des Teufels öffnen. Und die Fähigkeit zu unterscheiden ist eine absolute Notwendigkeit, wenn wir lernen wollen, Gottes Stimme zu hören. Ich bin der festen Überzeugung, diese Fähigkeit entwickelt sich. Die fällt nicht einfach vom Himmel. Sie ist beides ein Werk des Heiligen Geistes in dir, aber sie ist auch etwas, das du mit der Zeit erlernen kannst. Sie entwickelt sich im Miteinander, in der Gemeinschaft, nicht allein. Etwas später in Johannes 10 sagt Jesus, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Wie wachsen wir darin, die Stimme Jesu aus all dem anderen Lärm in unserem Kopf und um uns herum herauszufiltern? Ich glaube, es ist ganz einfach. Ines, du hörst es doch von Kilometer weg, wenn Taya schreit, oder? Da können 100 andere Kinder schreien. Du kennst Tayas Stimme. Warum? Du hörst sie oft genug. Was? Wir kennen die Stimme eines besten Freundes, weil wir viel mit ihm reden. Wir kennen die Stimme unseres Ehepartners, weil wir viel miteinander reden. Wir kennen die Stimme unserer Eltern, weil sie viel mit uns geredet haben, als wir noch Babys waren. Durch stundenlanges Zuhören. Hey, wie lernst du die Stimme Gottes kennen? Durch stundenlanges Zuhören. Sei bei ihm, begib dich in seiner Nähe. Und ich will dir eins sagen, dein Gehirn ist in der Lage, Stimmen kennenzulernen. Du kannst es schaffen. Selbst Schafe, die nicht zu den intelligentesten Tieren zählen, können die Stimme ihres Hirten kennenlernen und folgen ihr. Unsere Aufgabe in der nächsten Woche und darüber hinaus, wir wollen es üben, unsere Gedanken ruhig zu stellen. Ruhig zu stellen und auf Gottes Stimme zu hören. Willst du das tun? Einen ruhigen Ort, ruhige Gedanken, bewusstes Hören auf Gottes Stimme. Und dann wollen wir seine Worte in unserem Herzen bewahren und wir wollen ihm gehorsam sein. Amen.